ARD.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmit und heute geht es um ein Buch, das die Hintergründe beleuchtet, nämlich die des Iran und seines sogenannten Gottesstaates. Wie konnte es gelingen, dass die Schiiten ein Mullah-Regime entwickelten, das in unserer Zeit unter anderem an der Spitze des Antisemitismus steht und mit dem Atomprogramm und seinen Terrorverbündeten auch den globalen Frieden bedroht? Und diese Frage ist wichtiger denn je und sie führt auch zu den jüngsten Vorfällen im Iran. Die Menschen waren um den Jahreswechsel auf die Straßen gegangen zu Hunderttausenden und wurden wohl zu mehreren Tausend erschossen. Das Regime hält mit brutaler Gewalt an der Macht. Unser Autor heute ist der deutsche Islamwissenschaftler, Politologe und Publizist Ralf Gadbahn. Er sagt, die Religion ist hinter das Interesse zum Erhalt der Macht zurückgetreten und seitdem wird der Iran von einer Militärkaste regiert, nicht von den Mullahs. Die Mullahs, so sagt er, haben ein Monster herangezüchtet, das sie schließlich gefressen hat. Also, die Religion nur ein Feigenblatt? Und was bringen die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und durch Donald Trump, den US-Präsidenten? Müssen wir ihm vielleicht sogar noch dankbar sein, dass er beispielsweise militärisch aktiv war? Jede Menge Fragen an Ralf Gadbahn, den ich jetzt in Berlin im Studio zugeschaltet begrüße. Guten Morgen, Herr Gadbahn. Grüß Sie.
Ja, guten Morgen.
Herr Gadbahn, am Freitag gab es nun Gespräche zwischen dem Iran und den USA im Oman. Freut Sie das?
Nicht unbedingt.
Warum nicht?
Also aus folgendem Grund. Die Iraner sind bekannt in ihren Verhandlungen wie die Teppichhändler vorzugehen. Das heißt, sie sind geschickt und ziehen den Gegner zu Positionen, die er nicht unbedingt vertreten wird. Und das geschieht hier. Die haben erstmal die Amerikaner gezwungen, den Verhandlungsort zu wechseln, also anstatt in der Türkei in Oman. Und dann stellen sie Bedingungen, dass sie über ihre Raketen zum Beispiel nicht reden möchten und ähnliche Sachen. Und die Amerikaner überlegen sich. Das heißt, die ganze Drohung von Trump ist einfach verpufft.
Sie würden sagen, die Drohung ist verpufft. Nun gab es ja vorher auch schon die Einstufung der Revolutionsgarden als terroristische Organisation seitens der EU. Wie hilfreich ist sowas denn dann?
Ja, das ist ein großes Problem. Also wenn man davon ausgeht, also wie ich das analysiere und zeige in meinem Buch, dass die Revolutionsgarde eigentlich die Macht innehat, das heißt, der ganze Staat wird dadurch verurteilt. Wir kommen zu einer Position wie die Position von Südafrika damals, als Apartheidstaat. Und das wollen die westlichen Staaten nicht, aber die Tatsache, dass die Revolutionsgarde als terroristische Organisation anerkannt wird, führt dazu, dass sie eigentlich mit denen nicht reden dürfen.
Also ein bisschen zwiegespalten in dieser Situation, weil man redet ja eigentlich dann doch weiter mit ihnen, betreibt auch Handel.
Ja, man ist gezwungen. Also man kann vergleichen mit Afghanistan vergleichen. Also mit Afghanistan ist die ganze Zeit die Rede, ob man mit dem Regime, terroristischen Regime, reden soll. Und im Iran vermeidet man diese Position, weil der Iran mächtiger ist und militärisch auch gefährlicher. Und das ist eine unklare Position.
Warum ist es nun so wichtig, den Weg in diesen jetzigen Zustand zu beleuchten? Was sollen wir denn verstehen anhand Ihres Buches? Das Netz der Mullahs, der Iran und der politische Islam der Schiiten. So kurz zusammengefasst, was wollen Sie uns mit auf den Weg geben, um dieses Netz beispielsweise zu verstehen?
Also ich wollte eigentlich Blick auf den politischen Islam der Schiiten werfen. Also wenn wir vom Islamismus, also politischer Islam, reden, dann sind die Sunniten bis jetzt gemeint, alle Organisationen und so weiter. Natürlich sind die Sunniten circa 90% der Muslime in der Welt und die Hauptakteure. Aber die Schiiten sind nicht einfach so zu vergessen. Und das wollte ich irgendwie erklären, wie ausgehend von ihrer Religion zu diesen terroristischen Positionen gekommen sind, genau wie die Sunniten mit der Muslimbruderschaft auch zu radikalen Positionen, sich zu radikalen Positionen entwickelt haben. Und das war der Sinn hier. Und deshalb musste ich die Beziehung zwischen Religion und Politik von Anfang an analysieren und zeigen, wie die Entwicklung stattgefunden habe, bis wir zur Theorie von Wilayat al-Faqih von Khomeini gekommen sind.
Da werden wir gleich noch drauf kommen. Der Führer Khomeini, der sein Buch vorgelegt hat, wie er sich die Herrschaft vorstellt und was daraus nach der Revolution 79 dann auch geworden ist im Iran. Und das sehen wir natürlich auch heute noch. Zu Gast heute bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur ist Ralf Gadban mit seinem Buch Das Netz der Mullahs, der Iran und der politische Islam der Schiiten. Herr Gadban, dann beginnen wir doch mal, auch wie in Ihrem Buch, da beginnt natürlich auch alles irgendwie mit Mohammed, dem Propheten. Insgesamt schreiben Sie aber die Schiiten, Sie haben gerade schon im Gegensatz zu den Sunniten, gehen als Verlierer eigentlich dieser Kämpfe, kann man sagen, um die Interpretationshoheit des Islam hervor. Was hat die praktisch von Anfang an geprägt, die Schiiten?
Ja, die Politik. Also eigentlich ging es um die Nachfolgerschaft von Mohammed. Wer wird Kalif nach ihm? Und da gab es verschiedene Fraktionen unter den Muslimen, also eigentlich drei Fraktionen. Diejenigen, die flüchtige Muslimen aufgenommen haben in Medina, sogenannte Ansar, die meinten, ohne sie hätte es keinen Islam gegeben, und das stimmt auch. Sie haben dafür gekämpft, und die anderen sagen, nein, wir sind hier der Stamm des Propheten, wir sind die Berechtigten, und daraus wurden später die Sunniten. Und es gab eine kleine Gruppe, die sagte, nein, nicht der Stamm, sondern der Haushalt des Propheten ist legitimiert. Das heißt, der Prophet, seine Tochter und ihr Mann, also der Ali, der ist der Cousin und Schwiegersohn von Muhammad, also dieser Haushalt sind legitimiert, die Nachfolgerschaft einzutreten. Und das waren die Aliden. Also am Anfang gab es keine religiöse Differenzen. Es ging nur um die Erbschaft des Propheten. Und Ali wurde übergangen und dann später getötet.
Und dann später geht es darum, dass diese Schiiten ja auch sich verteilt haben, genau wie alle anderen auch. Und nun kommen wir in den Iran. Warum gerade dort sind sie so stark?
Ja, also das hat mit der Entstehung der Safawiden zu tun. Der Safawiden waren ursprünglich eine mystische Bewegung, also Sufi-Bewegung, die sich politisiert hat. Und sie wollte sich von ihrer Umgebung ausgrenzen. Und die haben die Ideologie des Schiismus übernommen und auch die Macht im Iran. Und da haben sie den Schiismus mit Gewalt durchgesetzt, um sich von vor allem den Osmanen, ihr Hauptgegner, zu unterscheiden. Und die haben eine Ideologie entwickelt, die gleichzeitig die Besonderheit von Iran gegenüber den Osmanen, also dem Osmanischen Reich, betonen. Und wie wir wissen, im Iran, das sind verschiedene Ethnien, also das sind nicht nur Perser. Die Perser sind vielleicht die Mehrheit, aber die Safawiden, also diese Sufi-Bewegung, sind ursprünglich Kurden. Also das muss man nicht vergessen. Und die Sprache, die sie ihre Umgangssprache war die türkische Sprache. Und um das alle diese Völkerschaften zu vereinen, war die Ideologie des Schiismus sehr geeignet. Und die, tatsächlich haben sie es geschafft, das Land zu vereinen. Und seit, das war im Jahr 1502, also Anfang des 16. Jahrhunderts. Und seitdem bestand dieser Iran wie bis heute ungefähr mit kleinen Änderungen an den Grenzen im Norden und im Osten. Aber da gab es sozusagen eine Art Nationalstaat, wenn man den Begriff benutzen darf, schon damals. Und die Identität, die alle diese Ethnien zusammengebracht haben, war eben der Schiismus.
Und damit sind wir mitten im Thema hier mit Ralf Gadbahn, das Netz der Mullahs, heute zu Gast bei Fragen an den Autor bei SR Kultur. Jetzt haben wir eine erste Frage. Bitte schön.
Der ehemalige Schah von Persien war westlich orientiert, aber seinem Volk hat das nichts genützt. Dann kam Khomeini aus dem Pariser Exil zurück und alle glaubten, er sei der Heilsbringer. Aber es wurde nur noch schlimmer. Solange in Persien fanatische, religiöse, alte Männer das Sagen haben, wird sich nichts ändern und mit der Demokratie werden. Da nützen auch keine Demonstrationen. Die bringen im Moment nur Gefängnis und Tod. Wie sieht der Autor das?
Ja, also die Reformen des Schah sind gescheitert offensichtlich. Also wie die Geschichte uns gezeigt haben, das Volk wollte sie nicht. Und sie wollten Khomeini, aber mit Khomeini haben sie sich getäuscht. Und das hat er absichtlich gemacht. Also als er in Paris war, in sein Exil in Paris, da hat er Töne gehabt, die absichtlich die Öffentlichkeit getäuscht haben. Man hat ihm gefragt, ja, was Sie in Frankreich gesagt haben, da tun Sie das Gegenteil hier. Er sagte, das war in Frankreich damals opportun und jetzt ist die Lage anders und das ist, was wir wollen. Also er hat sich daran nicht gehalten. Und diese Täuschung hat er auch die Macht im Iran übernommen. Kurz gefasst, die Leute dachten, dass Khomeini eigentlich ein System errichten will nach der Verfassung und der Revolution von 906, das heißt so ein Parlament und eine Demokratie unter der Obhut von der religiösen Institution, die darauf achten, dass die Gesetze nicht gegen den Islam sind. Also damit hätte man vielleicht etwas überleben können. Zum Beispiel der erste Premierminister, der ernannt wurde, Bazar Khan, vertrat diese Sachen. Man wusste nicht genau, welche Absichten Khomeini hatte. Und im Laufe der Zeit hat er alle seine Partner, die mit ihm gelaufen sind, eliminiert und hat sein wahres Gesicht gezeigt.
Die Verfassung war 1905, 1906, auf die Sie sich da beziehen. Vielleicht an dem Punkt nochmal die Nachfrage. Es gab also, wir waren vorhin im Mittelalter, als der Iran sozusagen sich staatlich organisiert hat, bis hin zu einer Verfassung, die es schon gab. Also eigentlich auf einem Weg, sage ich jetzt mal, wo Religion, Macht und Staat irgendwie zusammengelaufen sind in eine gewisse Form. Was ist dann passiert, dass das eigentlich verschwunden ist? Ist dieses Zurückkommen von Khomeini so wichtig in dem Zusammenhang oder gab es schon vorher Konstellationen, dass es einfach nicht funktioniert hat?
Also die Revolution von 1905, die zur Verfassung von 1906 geführt hat, war ein Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen verwestlichten Eliten und den Mullah im Iran. Und gemeinsam haben sie diesen Erfolg gehabt und die Verfassung. Jetzt gab es, also das Bündnis, wenn das stattfindet, kann positiv sein, aber es ist daran gescheitert, weil unter den Mullah ein Teil dagegen war. Sie betrachteten jede menschliche Gesetzgebung als Verstoß gegen das Gesetz Gottes, also gegen die Scharia einerseits, und unter den Säkularen, da gab es eine Strömung, die gegen jede religiöse Beteiligung war, also die totalen Säkularisten. Und diese Bündnis ist einfach geplatzt. Das hat der Schah damals ausgenutzt und sie vernichtet. Mit Khomeini haben wir wieder so eine Art Bündnis, aber auf eine andere Basis. Diejenigen, die mit Khomeini liefen, die haben ihn unterstützt nach seinen Bedingungen. Das heißt, sie haben seine totale Autorität anerkannt und da konnte er alles bestimmen. Das war anders 1905. Und er hat seine Autorität genutzt, er hat sie benutzt. Am Anfang brachte er Bazar Khan, so ein bisschen wie Erdogan war er. Mhm. Und dann brachte er Bani Sadr und beide wurden eliminiert. Und dann hat er die anderen Verbündeten, die Linken, mit Mujahideen Khalq auch vernichtet. Also jede Opposition und selbst unter dem Mullah, er hat sie alle unter seinem Autorität gestellt. Und da fragt man sich, worauf basiert seine Autorität? Also man denkt auf die Mullah, das stimmt, das war der Beginn. Aber er hat jede Opposition unter dem Mullah auch unterdrückt. Wie wir wissen, also wie ich zeige, bei den Schiiten diese Autorität von Wilayat al-Faqih existiert nicht. Und das ist ein Novum und wurde von der Mehrheit der Schiiten außerhalb des Iran nicht akzeptiert. Diejenigen, die dagegen waren im Iran, wurden einfach unterdrückt. Also wie man sieht, also mit Täuschung und so weiter, und Ausnutzung der Bündnisse ist es so weit gekommen.
Sie sprechen immer von der Herrschaft des Rechtsgelehrten, was ich nicht aussprechen kann. Sie haben es gerade nochmal erwähnt. Das ist sozusagen das, was Khomeini mit auch geschrieben hat als Grundlage seiner Herrschaft. Und wie Sie gerade erklärt haben, hat er das dann auch ausgenutzt, um seine eigene Machtposition zu stärken. Da spielt natürlich auch die Revolutionsgarde eine ganz wichtige Rolle. Zu der kommen wir gleich. Walter Bachmann hat noch eine Frage geschickt aus Neunkirchen. Vielen Dank dafür. Herr Gadbahn, ein Gedankenspiel eines Theologen, dem Islam fehlt ein Martin Luther. Was sagen Sie denn zu der Frage?
Ja, das ist so ein lieu commun. Wird immer gesagt, jeder, der reformistische Ideen äußert, wird als Martin Luther betrachtet. Das stimmt nicht. Ich bin katholisch und da bin ich vorsichtig mit Martin Luther. Also auf jeden Fall.
Wir können es an der Stelle so stehen lassen.
Also auf jeden Fall. Es geht um mehr als das. Da lassen wir Martin Luther weg. Und es geht um zwei Strömungen im Islam, wie die Usuli und die Akhbari, das heißt die traditionellen Schiiten, und wie die gegen jede Beteiligung an der Politik waren, nach der Verborgenheit des Imams im Jahre 941. Vielleicht sollte man das auch erklären, ich weiß nicht. Also bei den Schiiten, die haben gegenüber dem Kalifat, bei den Sunniten, die Imamatstheorie. Und Kalifat bedeutet Nachfolger des Propheten, aber der Kalifen hatte nicht eine religiöse Autorität. Es gab er ließ einen Klerus erstehen, also ich benutze hier eine christliche Terminologie, also die Gelehrten, aber die waren immer unter seiner Kontrolle. Und die haben das Religiöse verwaltet. Bei den Schiiten, die haben gesagt, nein, Ali ist unfehlbar. Also wenn man bedenkt, dass der Papst unfehlbar ist, da fragt man sich, seit wann? Also seit 1880. Nicht seit langer Zeit, aber bei den Schiiten von Anfang an. Mhm. Ali ist unfehlbar und er hat einen direkten Kontakt zu Gott. Er ist der Freund Gottes, Waliullah. Und der Engel Gabriel hat Muhammad dem Koran vorgelesen und Muhammad hat dem Koran weitergegeben. Aber für die Exegese, Interpretation des Korans war Ali zuständig. Und die Erläuterungen von Ali sind direkt von Gott inspiriert. Also da hatte er fast eine göttliche Position, der Ali, deshalb ist er unfehlbar.
Dann wird es natürlich auch schwierig mit Reformgedanken in einem so ganz eng gefassten Sinn.
Genau das. Also weil diese Trennung, die bei den Sunniten nicht vorhanden ist, ist es fast unmöglich. Und tatsächlich die ganze Reformisten, man hat immer auf die Reformisten gesetzt und so weiter, die sind immer wieder gescheitert und die haben keine Rolle gespielt, weil seine Macht, der Khomeini, nicht auf die Mullah beruht. Das war der Anfang, aber als er nach Teheran kam, da hat er sofort die Revolutionsgarde gegründet. Und mit der Zeit ist diese Revolution gerade so gewachsen, dass sie das ganze Land beherrscht. Und daher rede ich im Iran nicht von einer religiösen Herrschaft, sondern von einer militärischen Diktatur. Das ist ähnlich wie in Nordkorea.
Da schauen wir gleich genauer drauf mit Ralf Gartbahn heute bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Eine weitere Frage erstmal noch.
Welche Position bezieht die sunnitisch-wahhabitische Mehrheit im Islam gegenüber den vom Iran gesteuerten islamistischen Netzwerken und Strukturen?
Also nochmal eine Frage, die zurückgeht auf diesen Gegensatz, den wir vorhin schon erklärt haben. Also wie reagieren die praktisch auch von außen auf das, was aus dem Iran kommt?
Also die Wahhabiten, man muss im sunnitischen Lager zwischen den Wahhabiten und der Muslimbruderschaft unterscheiden. Die Wahhabiten sind die Salafi, die für die Wiederherstellung der Verhältnisse im 7. Jahrhundert, die unter der Herrschaft von Muhammad herrschten, also die wollen eine islamische Gesellschaft, aber legen nicht viel Wert darauf, wer sie führt. Mhm. Daher akzeptieren sie die Bani Saud und die allen Herrscher im Golf, die eigentlich, also keiner von denen gehört zum Stamm des Propheten, wie die klassische Theorie des Kalifat darstellt. Bei den Schiiten, die sind total gegen die Schiiten, also weil sie an dieses 7. Jahrhundert anknüpfen und die Schiiten waren gegen die ersten Herrscher, also die rechtsgeleiteten Kalifen. Sie beschimpfen sie in ihren Gebeten und so weiter. Aber für die Muslime, das sind diejenigen, die die Tradition, der Tradition des Propheten am nächsten waren. Und das ist ein Sakrileg, wenn die anderen sie beschimpfen, erstens. Und dann zweitens, die Schiiten behaupten, die Sunniten hätten den Koran gefälscht. Die hätten zwei Drittel der Koran gestrichen, weil die Schiiten die Erläuterungen von Ali als unfehlbarer Freund Gottes als Teil des Korans betrachten. Und die sind der Meinung, die Sunniten, also die ersten rechtsgeleiteten Kalifen, haben alles weggenommen aus dem Koran. Also für alle Erwähnungen von Ali, das soll auch im Koran drinstehen und so weiter. Also die Feindschaft ist sehr verankert. Mit der Muslimbrüderschaft dagegen ist die Haltung anders. Die Muslimbrüderschaft waren die ersten, also das ist der politische Islam, die für einen islamischen Staat in der Moderne gekämpft haben. Also nach der Abschaffung des Kalifats durch Atatürk 1924 wollten die Muslimbrüderschaft das Kalifat wiederherstellen, also den islamischen Staat. Und ihre Gründung fand im Jahre 1928 statt. Und bei Khomeini, der will etwas Ähnliches. Er will auch einen islamischen Staat unter aber der Herrschaft der Mullah. Und das ist der Unterschied bei den Sunniten, bei der Muslimbrüderschaft, das soll ein Kalif sein. Der Kalif kann sogar... Sie hatten, die wären damit einverstanden gewesen damals, dass der König von Saudi-Arabien der Kalif wird. Also Ibn Saud, also nach der Abschaffung des Kalifats durch Atatürk 24. Also die waren nicht festgelegt. Und Khomeini will aber die Herrschaft der Mullah, die Herrschaft der Gelehrten. Und da steht er nah zu der Theorie von Al-Maududi in Pakistan, Hakimiyat Allah. Und die Theorie von Maududi hat auch Einfluss auf die Muslimbrüderschaft gehabt, vor allem auf Sayyid Qutb. Und Sayyid Qutb redet auch von der direkten Herrschaft Gottes auf der Erde und der Anführer muss direkt so von Gott die Befehle haben. Also er muss die Scharia gleich nach der ersten Rezeption der Offenbarung wiederherstellen. Und mit dieser Theorie sind sie nicht mehr so weit weg von der Wilayat, von der Herrschaft des Gelehrten, die Khomeini gelehrt haben. Man würde auch vermuten, dass Khomeini eigentlich von dieser Dimension auch selber beeinflusst war. Das heißt, die Nähe zwischen Muslimbrüderschaft und Khomeini ist sehr groß.
Obwohl sie daher, auf der einen Seite die Sunniten und auf der anderen Seite die Schiiten haben, die sich eigentlich nicht wirklich mögen, in Anführungszeichen, sagen wir es mal so.
Aber die Wahhabiten sind total dagegen.
Mhm. Wir haben, um auf die Frage des Hörers nochmal zurückzukommen, also wir haben schon eine Ablehnung eigentlich der wahhabitischen Mehrheit, aber eben die Ausnahme Muslimbrüderschaft und auch die Khomeini-Folger im Iran oder auch andere im Pakistan beispielsweise, die sind dann doch eher auf einer Linie. Vielleicht kommen wir nochmal zur nächsten Frage an der Stelle, die uns auch erreicht von Martin Rees. Herr Gadban, es geht darum, dass er auch schreibt in Sachen Konfessionen, zum Konflikt der Konfessionen im Islam. Khomeini wollte sich als islamischer Papst darstellen, sagen auch einige. Würden Sie das auch so sehen?
Nein, das wäre sehr schön. Also derjenige, der diese Idee hatte, war der Libanese und Ideologe von Hezbollah am Anfang, Sheikh Fadlallah. Und der sagte, und das hat mit dem Charakteristik der religiösen Referenz bei dem Schiismus, die gibt's bei den Sunniten nicht. Religiöse Referenz, das sind die Gelehrten, die angesehene Gelehrten und anerkannte Gelehrten, also ihre Zahl ist gering. Und im Laufe der Entwicklung des Schiismus muss jeder Schiit sich eine religiöse Referenz aussuchen und sich an ihre Fatwa halten sein ganzes Leben, ne? Und danach handeln. Und er sagte, wir haben schon eine Struktur, die ähnlich wie bei den Katholiken ist. Und da können wir aus diesen gesamten religiösen Referenzen ein Gremium schaffen, genau wie die wie bei den Katholiken das Treffen der Kardinäle und ein Oberreferenz wählen, genau wie bei den Katholiken, und diese Oberreferenz wäre der Papst, die Hauptreferenz für die Schiiten. Aber das sind Ideen von Fadlallah, die existieren bei Khomeini nicht. Bei Khomeini, da gibt es keine Wahl. Der ist einfach direkt sozusagen der von Gott inspiriert, und er hat sich als Nachfolger des Imam erklärt, mit all seinen Funktionen außer der Unfehlbarkeit. Also der Khomeini ist nicht so weit gegangen, zu behaupten, der wäre unfehlbar. Er ist immer noch ein Mensch geblieben. Also das sind diese verschiedenen Positionen und also die Differenzen, was die Oberautorität eines Gelehrten betrifft.
Ralf Gartband zu Gast heute bei Fragen an den Autor, das Netz der Mullahs, unser Thema, eine weitere Frage.
Der frühere Schah Reza Pahlavi regierte meines Wissens nach sehr autoritär und unterdrückte ebenfalls die Opposition. Warum wünscht sich dennoch heute ein beachtlicher Teil der jetzigen Opposition eine Rückkehr seines Sohnes an die Macht?
Ja, also wegen der Gründe, die Sie erwähnt haben, ist die Unterstützung des Sohnes des Schahs sehr gering. Das heißt, in der Opposition gibt es keine reale Begeisterung für diese Alternative. Und die bleibt begrenzt, und ich glaube nicht, dass er irgendwelche Chance hat, wieder in den Iran reinzukommen oder eine Funktion zu haben. Das ist eine alte Geschichte, und er hat auch in seinem Exil nichts unternommen, um unter der Opposition präsent zu sein. Und da fällt er so mit dem Fallschirm plötzlich wegen der Ereignisse. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche Chance hat.
Aber der Hörer hat ja auch darauf hingewiesen, es gibt doch durchaus einige, die sich die Rückkehr vielleicht wünschen. Ich meine, der Sohn vielleicht auch selbst, der sich das auch medial inszenieren lässt. Das mag ja auch eine Möglichkeit sein, um sich nochmal ins Gespräch zu bringen. Also wenn es welche gibt, und es gibt ja anscheinend welche, wer könnte das denn sein, die sich wünschen, dass der Sohn des Schahs nochmal kommt?
Wie gesagt, also diejenigen, die das wünschen, ihre Zahl ist sehr gering. Das ist keine Mehrheit.
Aber wer ist das denn? Ist das eine Elite oder ist das eine Dynastie, die sich da nochmal ins Spiel bringen will?
Also, ich weiß nicht, zur Erinnerung, in Spanien hat man und in Griechenland hat man nach den Diktaturen wieder Könige geholt. Also das ist möglich, wenn der Kontext es erlaubt. Aber ich sehe nicht eine Möglichkeit, dass er zurückkommt, weil er weder im Lande noch außerhalb. Und die kleine Fraktion von verwestlichten Iranern, die im Exil leben, haben wirklich keinen Einfluss im Iran, um ihn durchzuboxen. Also da sehe ich keine Chance.
Wir haben vorhin schon mal angedeutet, die Macht der Revolutionsgarde. Kommen wir doch nochmal zu diesem zentralen Punkt. Sie sagen, es gibt eine Militärkaste, die eigentlich den Iran regiert, etabliert durch Khomeini nach der Revolution 1979, als er dann zurückgekommen ist. Und das hat sich sozusagen verselbstständigt. In Ihrem Buch entnehme ich nun, dass die beständig gewachsen ist. Vielleicht können Sie mal ganz kurz zusammenfassen, Herr Gadban, diese Revolutionsgarde, ja. Was macht die denn so mächtig und warum ist die eigentlich die wahre Herrschaftsstruktur und nicht eben die Mullahs?
Man hat, also Khomeini hat schon im Jahr 63, nachdem er im Gefängnis war, also nach seiner Entlassung, hat er eine Untergrundorganisation gründen lassen, die mit den an Attentaten und militärischen Aktionen vorbereitet war und die bereit war, auch mit ihrem Leben für den Islam zu kämpfen. Also das erinnert wieder an die Muslimbrüderschaft. Und diese Organisation, diese Koalitionskomitee blieb geheim, also gut beschützt und hat ja zu ihren Elementen gehörten die Fidaiyin Islam und solche Gruppierungen auch. Aber auf jeden Fall gleich nach seiner Rückkehr in Teheran 1979 hat er sie zu der Revolutionsgarde, zum Kern der Revolutionsgarde umgebaut und ausgebaut, um eine militärische Präsenz zu haben, vor allem gegen linke Organisationen wie Mujahideen, Khalq, die vorhanden waren und die Armee, die vorhanden war. Er dachte, das wäre eine Art Ersatz für die Armee. Und die ist mit der Zeit weiter gewachsen, auf Kosten der Armee und vor allem während des Krieges zwischen dem Irak und dem Iran.
Und mittlerweile der Faktor im Land, wo man sagen muss, Wirtschaftsmacht, Militärmacht und auch politische Macht, Nummer eins?
Ja, also die wurde erstmal eine militärische Macht im Krieg gegen den Irak, neben der Armee. Das hat Bani Sadr in seinen Memoiren sehr gut beschrieben, wie das alles gelaufen ist. Er war noch an der Macht, so pro forma. Und während dieser Zeit begann sie, ihren wirtschaftlichen Sektor aufzubauen. Das war an erster Stelle ein Militärsektor und nachher begannen sie Firmen und alle möglichen Sachen zu erobern. Heute beherrschen sie 40% der Wirtschaft im Iran. Also das ist die hauptökonomische Macht, das ist ihre Basis. Und die Revolutionsgarde von Anfang an hat als Helfer die Basij gegründet. Und das sind die Gefährlichsten, das sind die Volksmilizen. Und diese Volksmilizen, man schätzt ihre Zahl auf circa 12 Millionen. Also die Unterdrückung der Gesellschaft, also die Möglichkeit, so den letzten, wir haben es gesehen, im letzten Aufstand die Leute zu vernichten und unter Kontrolle zu bringen, ist darauf zurückzuführen.
Das heißt, wir haben einen ganz großen Bereich in der Gesellschaft und ganz viele Menschen ja auch, die daran beteiligt sind, im Endeffekt das eigene Volk zu unterdrücken und zu kontrollieren und notfalls auch umzubringen, nach Ihrer Meinung?
Auf jeden Fall. Also der Khrushchev zum Beispiel damals hat gemerkt, unter anderem, dass die Kommunistische Partei ziemlich klein ist. Er hat sie erweitert und plötzlich hatten sie mehrere Millionen Menschen. Also man braucht schon eine breite Basis, um die Gesellschaft zu beherrschen. Und Iran hat das extrem gemacht. Also daher die Möglichkeit, dass das Regime auseinanderbricht. Damit muss man vorsichtig sein. wenn Khamenei stirbt, dann kann man darauf setzen, dass die Differenzen zwischen den Fraktionen der Revolutionsgarde und der Basij und so weiter vielleicht etwas bringen, aber bis jetzt hat das Regime zusammengehalten. Beispiel im Krieg mit Israel die 12 Tage, da hat Israel die Führung geköpft, also die Armee und die Revolutionsgarde und alle. Und sehr schnell wurden sie ersetzt. Und das hat sich nichts geändert. Also das zeigt, dass sie richtig zusammenhalten, was ein Zerstörung des Regimes schwierig macht.
Eine Hörerin, die ganz zu Beginn schon die Frage gestellt hat, da will ich nochmal drauf zurückkommen. Sie hat auch die Proteste erwähnt und auch Alfred Hild und viele andere, die ihre Fragen geschickt haben. Vielen Dank dafür übrigens. Die würden ganz gerne wissen, was bringt es denn dann, diese Proteste, die wir im Moment sehen auf der einen Seite? Wie schätzen Sie, Herr Gadbahn, die Chancen ein, dass beispielsweise aus den Protesten gegen das Regime auch wirklich ein Umbruch entstehen könnte? Wie groß sind die Chancen?
Also man hat früher viel auf die Reform des Islam gesetzt und so weiter, aber wie ich das dargestellt habe, mit der Präsenz einer Militärdiktatur ist die Reform des Islams unbedeutend, die spielt keine Rolle und tatsächlich alle diese Sachen sind gescheitert. Jetzt die Massenbewegung. Und die Massenbewegungen sind sehr groß und enorm in Iran immer gewesen und die Repression auch. Was neu ist, ist die Tatsache, dass diesmal der Protest in dem Bazar begonnen hat. Und der Bazar, das ist die Basis, gehört zur Basis des Systems, des Herrschaftssystems dort. Das heißt, die Politik von Trump mit den Embargo und Boykott und Strafen und so weiter bringt das Land in Schwierigkeiten. Und wenn diese materielle Basis, also wie gesagt, die beherrschen 40% der Wirtschaft, also im Iran, direkt und indirekt noch mehr, also durch Nepotismus, Klientelismus und so weiter. Wenn diese Basis beginnt zu zerbröckeln wegen der Inflation, wegen der ökonomischen Krise und so weiter, das ist eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung. Daher lesen Sie in manchen Kommentaren in der Zeitung, dass wenn Trump jetzt richtig einen Militärschlag im Iran realisiert, dass die Volksbewegung wieder belebt wird. Er hat sowieso gesagt, ja, mach weiter, ich komme, und dann ist er nicht gekommen. Also er hat sie im Stich gelassen. Wenn ein Militärschlag stattfindet, dann gibt es die Hoffnung wieder, aber das sind diese Strafen und hier zuletzt der Beschluss der Europäer, die Revolutionsgarde als terroristische Organisation geht auch in diese Richtung. Das ist der einzige Weg, den ich im Moment sehe.
Wir haben noch eine weitere Frage.
Zu den Sanktionen gegenüber Russland zählt das Einfrieren russischer Vermögen im Westen. Warum hört man nichts davon, dass die Vermögen der Mullahs und der Revolutionsgarden, die im Westen angelegt sind, eingefroren werden?
Also es sind schon ein großes Vermögen ist schon eingefroren in den USA seit eh und je. Bei dem Beginn der Verhandlungen, Atomverhandlungen mit Obama, also Obama war pro Iraner, er hasste die Araber und wollte den Nahen Osten verlassen, also nach der Pazifik gehen, also wegen China. Und er dachte, der Nahen Osten kann mit den Islamisten neu organisiert werden. Deshalb hat er die Herrschaft der Muslimbrüder im in Ägypten 2011 unterstützt und er dachte, mit den Islamisten in Ägypten und im Iran und in der Türkei, Erdogan, da kann er so eine stabile Organisation im Nahen Osten finden. Die Saudi werden und die Golfstaaten werden nicht versprechen. Und daher hat er alle Konzessionen gemacht und von diesem Vermögen 5 Milliarden an die Iraner sofort gegeben. Natürlich haben sie damit ihre Milizien im Irak, Libanon, Syrien und Jemen mitfinanziert.
Also die Milizen wie Hisbollah oder beispielsweise die Hamas, die ja auch die iranische Regimeaktivitäten genau. Außerhalb tragen, die meinen Sie?
Ja, genau. Also die wurden indirekt von Obama finanziert, wenn man will. Und bei den Russen hier, wir haben bis jetzt kein richtiges Embargo der Russen. Jetzt erst in diesem Jahr vielleicht. Also die Europäer geben sich viel Mühe, um das zu realisieren. Aber im Iran mit Trump jetzt, das ist sehr eng. Also man merkt es sofort. Also so an die Inflation im Lande und den Aufstand, den zuletzt angefangen hat. Und wie ich schon sagte, im Basar, also die Hauptbasis in der Gesellschaft für Khamenei.
Eine weitere Frage.
Wie baut sich das Netzwerk der Mullahs in Deutschland und anderen Ländern auf?
Okay, das ist jetzt eine ganz große Frage. Vielleicht beziehen wir uns da mal auf Deutschland, wenn Sie ja vom Netzwerk schreiben. Wie ist denn der Einfluss in Deutschland beispielsweise, Herr Gadban, vielleicht kurz erklärt?
Ja, also die haben das Islamische Zentrum in Hamburg errichtet und das Zentrum wurde jahrzehntelang von allen Politikern, vor allem SPD und Grünen, hofiert, trotz aller Mahnungen und alles Mögliche. Und erst im letzten Jahr wurde das Zentrum geschlossen. Aber es ist noch nicht endgültig, da gibt es ein Gerichtsverfahren. Und von diesem Zentrum sind überall Zentren in Deutschland, also wie man weiß, die Islamisten arbeiten unter dem Deckmantel von Moscheen und religiösen Vereinen. Und überall in Deutschland, wo man einen Verein sieht, Ahl al-Bayt, das heißt die Leute des Haushalts, der Familie des Propheten, das sind die Schiiten. Und die arbeiten alle, die haben alle sehr eng zusammengearbeitet mit dem Zentrum in Hamburg. Jetzt reagiert der Staat, wie gesagt, aber die Sache ist noch nicht endgültig.
Vielleicht auch im Sinne der Betrachtung der islamischen Revolutionsgarden, die ja auch sozusagen alle, die gegen sie sind, auch im Ausland hart angehen. Gibt es da sozusagen jetzt eine Veränderung? Nehmen Sie das irgendwie wahr, nachdem die auf die Terrorliste gesetzt worden sind?
Also es muss klar sein, dass der Iran weltweit das Migrationsnetz der Libanesen benutzt, also der Schiiten im Libanon beziehungsweise von Hezbollah. Die Migration im Libanon ist weltweit und ist sehr alt, die sind überall vorhanden und Hezbollah ist zum Beispiel in Venezuela jetzt, die haben sogar Goldminen in Venezuela und Öl und die ganzen Geschäfte, aber vor allem die Drogen, die sind die Vermittler zwischen den Kartellen in Lateinamerika und Europa. Sie kassieren die Gelder in Europa, die werden in Deutschland gewaschen und die landen im Nahen Osten. Auf das Netz von Hezbollah, auf dieses Netz, habe ich schon vor ein paar Jahrzehnten hingewiesen und so weiter. Niemand wollte das hören, also da, ich weiß nicht, was sie dachten. Aber jetzt öffnet man langsam die Augen und man hat gegen Hezbollah ein Verbot der politischen Betätigung erlassen. Eigentlich, man muss die ganzen Parteien verbieten. Ich glaube, das hat man zuletzt auch gemacht. Und ich meine, die Reaktionen kommen aber nach Jahrzehnten. Die haben 30 Jahre Zeit gehabt, um sich zu verbreiten, ihre Netzwerke und ihre Institutionen und ihren zu errichten. Und die Libanesen sind eine Macht in Westafrika zum Beispiel. Also sie beherrschen ganze Staaten dort, also die libanesischen Migranten. Und die Westafrika ist auch ein Hauptlieferant von Drogen nach Europa über Spanien. Also diese, wie Sie sehen, die Netzwerke von Hezbollah, vor allem wenn man weiß, dass Hezbollah eigentlich zur Revolutionsgarde gehört. Das ist eine ausländische Abteilung der Revolutionsgarde im Iran, wurde von denen
im Libanon dann gegründet.
Im Libanon dann gegründet und steht direkt unter der Führung von Khamenei.
Also da sind wir mittendrin im Netz der Mullahs sozusagen und auch der Revolutionsgarden. Ralf Gadban, kann ich Ihnen sagen, in seinem Buch ist es wirklich eindrucksvoll geschildert, wie diese Entwicklung vonstatten gegangen ist. Eine Nachfrage noch eines Hörers, Reinhard Scham, hat nochmal gefragt, warum ermutigt Trump die Demonstrierenden im Iran und die Bevölkerung geht auf die Straße, wird niedergeschossen, obwohl er selbst außer heißer Luft nichts anzubieten hat. Worte und Taten sind bei Trump nicht deckungsgleich. Also dürfen wir ihm nicht dankbar sein, dass er in irgendeiner Form dort Initiative ergriffen hat, der US-Präsident?
Also ganz sachlich betrachten, also abgesehen davon, wie ich seine Persönlichkeit einschätze, er hat einiges geleistet. Also er hat zum Beispiel in Gaza einen Waffenstillstand erreicht und versucht mit allen Mühen, und trotz des Widerstandes von Netanyahu und von Hamas eine Ersatzlösung zu finden.
Glauben Sie, das kann er auch im Iran schaffen?
Er hat zwischen Armenien und Aserbaidschan eine gute Arbeit geleistet, hat das Problem gelöst. Also er hat schon einiges geboten. Aber seine Haltung ist wechselhaft. Also man merkt es an die Zollpolitik. Und im Iran hier, er hätte das Versprechen nicht machen sollen. Die Leute ermutigen, in den Tod zu gehen und nicht darauf zu reagieren. Und wie ich am Anfang der Sendung hier sagte, die Iraner, die sind sehr geschickt, da sind die Teppichhändler da. Die haben übrigens die besten Teppiche in der Welt, die Perserteppiche. Und die versuchen immer wieder, wie sie immer gemacht haben, die Haltung einfach zu untergraben von Trump. Und ich bin gespannt, auf wem er hört, vor allem.
Und ob es dann dort auch Bewegung gibt, jetzt bei den Verhandlungen oder darüber hinaus.
Wir müssen einen Militärschlag machen, dann gibt es eine Reaktion.
Und vor allen Dingen hoffen wir natürlich auch, dass sich die Situation für die Menschen im Iran ändert. Und zwar so, dass es endlich mal besser wird. Ich glaube, da können wir an dem Punkt stehen bleiben.
Auf jeden Fall.
Ralf Gadban heute zu Gast bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Danke Ihnen vielmals für Ihre Erklärung, Herr Gadban. Alles Gute.
Ja, Ihnen auch.
Das Netz der Mullahs, der Iran und der politische Islam der Schiiten, das Buch von Ralf Gadban, im Herder Verlag erschienen. 367 Seiten für 26 €. Eins an Margret Frey aus Bexbach, an Michael Biel aus Völklingen und an Alfred Hild aus Blieskastel. Allen anderen natürlich auch vielen Dank für Ihr Interesse und das Fragestellen, auch wenn wir jetzt nicht alle Fragen durchbekommen haben. Ich denke, es gibt noch genügend Anregungen, um auch in das Buch reinzuschauen. Nächsten Sonntag dann die Autorin Sandra Eifert mit »Wie Frauen länger leben«. Das ist das Thema, auf das wir dann nächsten Sonntag schauen. Es geht ganz besonders darum, dass Frauen eben nicht nur länger als Männer leben, sondern auch ganz anders altern. Und die Herzspezialistin Sandra Eifert, sie erklärt, welche Faktoren auch den weiblichen Alterungsprozess prägen und wie jede Frau selbst dazu beitragen kann, ihn zu verlangsamen und einfach gesünder länger zu leben. Wichtiges Thema nächste Woche, Fragen an die Autorin Sandra Eifert, 9.04 Uhr. Und für heute verabschiedet sich Jochen Marmit. Tschüss.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Da warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und da steht auch, wie Sie jetzt schon mitmachen können und Ihre Frage einsenden können für die kommenden Sendungen unter WhatsApp 0681 65 100 oder jederzeit über Fragen an den Autor. @sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD-Audiothek-Podcast-Tipp.
Was tun, Herr General? Der MDR-Podcast über den Krieg in der Ukraine. Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Was den Podcast so besonders macht? Hier werden nicht nur Entwicklungen nacherzählt, sondern auch für den Hörer eingeordnet. Kurz, präzise und vor allem auch für Laien verständlich. Außerdem werden auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Der MDR produziert den Podcast seit März 2022, also kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Wenn ihr fundierte Informationen zu einem der wichtigsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit haben wollt, dann hört ihr am besten mal rein in Was tun, Herr General, dem Ukraine-Podcast des MDR. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.